Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. So wie hier in Beersheba im Süden Israels sah es in den vergangenen Tagen aus nach den gegenseitigen Luftangriffen von Israel und dem Iran. Damit soll nun Schluss sein, verkündete US-Präsident Trump in der Nacht. Doch die Waffenruhe erwies sich als brüchig. Dann gab es ein Telefongespräch zwischen Trump und dem israelischen Regierungschef. Netanyahu versprach, die Angriffe zu stoppen. Auch der Iran will nun die Feuerpause einhalten und ist bereit zu Verhandlungen.
Der große Basar in Teheran, Weihrauch wird geschwenkt. Das Böse soll dadurch vertrieben werden, ein Neuanfang starten. Nach einer Nacht mit erneut heftigen Angriffen wagen sich die Menschen wieder auf die Straße. Denn gerade ist eine Waffenruhe verkündet worden. Viele hier sind noch skeptisch, hoffen aber, dass der Krieg ein Ende hat. Ich bin sehr froh, aber nur, wenn es keine Falle ist oder böse Absicht dahinter steckt. Denn sowohl die USA als auch Israel schmieden Intrigen. Man kann ihnen nicht vertrauen. Ich hoffe, dass dieser Waffenstillstand den Menschen zugutekommt. Das ist alles, was wir wollen. Sicherheit, Frieden und eine bessere Wirtschaft, so Gott will. Doch die Waffenruhe scheint brüchig. Israel beschuldigt den Iran, nach der Vereinbarung weitere Raketen auf den Norden des Landes abgefeuert zu haben. Der iranische Generalstab dementiert das und wirft Israel seinerseits vor, den Iran weiter anzugreifen. Diese Bilder sollen den Beschuss der Stadt Babolsar im Norden des Landes zeigen. Der US-Präsident, der den Deal angeschoben und verkündet hat, zeigt sich verärgert, fordert beide Seiten auf, die Vereinbarung einzuhalten. Da sind zwei Länder, die sich so lange heftig bekämpft haben, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie tun. Versteht ihr das? In einem Telefonat vorher hatte Trump den israelischen Premier Netanyahu nachdrücklich aufgefordert, die Angriffe auf den Iran sofort zu beenden. In der israelischen Wüstenstadt Beersheba betrauern die Menschen heute die Opfer eines iranischen Raketenangriffes. Der hat noch vor Beginn der Waffenruhe stattgefunden, Opfer gefordert und große Schäden hinterlassen. Wut mischt sich hier mit Erleichterung. Hoffentlich ist die iranische Bedrohung für uns nun beendet. Wenn diese Bedrohung, den Staat Israel auszulöschen, nicht beendet ist, will ich aber nicht, dass man aufhört. Ich hoffe, dass auch dieser Krieg bald endet, dass alle in Frieden nach Hause zurückkommen. So kann man nicht leben, nicht arbeiten. Auf beiden Seiten hoffen die Menschen, dass die Angriffe nun aufhören. Irans Präsident hat sich heute schon zur Rückkehr an den Verhandlungstisch bereit erklärt.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Kann man davon ausgehen, dass Trump beim Telefonat mit Netanyahu sowas wie ein Machtwort gesprochen hat?
Letztlich wissen wir nicht, was wirklich in diesem Telefonat gesagt wurde. Allerdings hatte auch Israel selbst ein Interesse daran, das zu einem Ende zu bringen, diesen Ausnahmezustand auch im Land hier zu beenden. Man wollte keinen Dauerkrieg mit dem Iran, brauchte eine Exit-Strategie. Und dieser Waffenstillstand ermöglichte diese Exit-Strategie. Und es hieß auch, man habe die Kriegsziele eigentlich erreicht, obwohl nach wie vor unklar ist, inwiefern das Atomprogramm tatsächlich zerstört wurde. In jedem Fall hat es Netanyahu Aufwind gegeben, sowohl innenpolitisch, wo er massiv unter der Kritik stand, und auch außenpolitisch wieder mehr Unterstützung, trotz aller Kritik, dass die Angriffe völkerrechtswidrig waren.
Dankeschön nach Tel Aviv und damit gleich weiter zu Simon Riesche, der die Lage im Iran beobachtet. Ist denn damit zu rechnen, dass sich der Iran jetzt an die Waffenruhe halten wird?
Ja, das scheint schon gut möglich. Und es gibt ja da die entsprechenden Wortmeldungen, vor allem seitens des iranischen Präsidenten Pezeshkian. Der sagt, man werde die Waffenruhe nicht brechen, wenn Israel das auch nicht tut. Man sei, wir haben es gehört, bereit für internationale Verhandlungen. Man sei auch bereit zu Problemlösungen mit den USA. Also durchaus wichtige Signale. Kann also gut sein, dass diese Spirale aus Angriffen und Gegenangriffen jetzt gestoppt wird. Aber wir werden sicherlich noch einige Tage abwarten müssen, um zu sehen, wie belastbar die ganze Sache ist. Klar ist, auch der Iran hat ein großes Interesse an dieser Waffenruhe. Die israelischen Angriffe, die amerikanischen Angriffe haben dem Land, haben dem Regime sehr, sehr zugesetzt. Da kommt so eine Waffenruhe als Atempause jetzt gelegen, vor allem auch, um dann im Innern die eigene Machtbasis zu stärken. Also gerade diese innenpolitische Perspektive, die gilt es mitzudenken für das iranische Regime.
Vielen Dank, Simon Riesche in Istanbul. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran bestimmt die Schlagzeilen. Dabei gerät die Situation der Menschen im Gazastreifen in den Hintergrund. Heute wurden dort nach palästinensischen Angaben wieder viele Menschen durch israelischen Beschuss getötet, als sie versuchten, Verteilzentren für Lebensmittel zu erreichen. Dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf liegen Berichte über eine ganze Reihe solcher Vorfälle aus den vergangenen Wochen vor. Mehr als 400 Menschen seien dabei getötet worden.
Das Al-Auda-Krankenhaus in Nusairat im Zentrum des Gazastreifens. Helfer bringen Verletzte und Tote, die Notaufnahme überfüllt. Augenzeugen sagen, israelische Soldaten haben auf sie geschossen. Wir waren etwa 50.000 Leute. Die Israelis haben uns getäuscht, damit wir zum Verteilzentrum gehen. Sie haben geschossen, Verletzte und Tote liegen gelassen, als ob unser Leben nicht zählt. So läuft die Verteilung der wenigen Hilfsgüter, wie zum Beispiel hier in Beit Lachia im Norden des Gazastreifens. Die israelische Regierung lässt seit etwa einem Monat die allermeiste Hilfe von einer Stiftung verteilen. Die Vereinten Nationen lehnen das ab. Das System sei unzureichend und gefährlich. Es ist eine Todesfalle, die mehr Leben kostet, als sie rettet. Humanitäre Grundsätze müssen wiederhergestellt werden. Die Gaza-Stiftung erklärte, die Vorfälle seien nicht in der Nähe ihrer Ausgabestellen passiert, sondern beim Transport anderer Organisationen. Unabhängig überprüfen können wir das nicht. Wir dürfen weiter nicht in den Gazastreifen. Die israelische Armee hat sich bisher nicht dazu geäußert. Aber seit Wochen hören wir fast täglich Berichte von Augenzeugen über Schüsse israelischer Soldaten auf Hilfesuchende. Internationale Organisationen und die Vereinten Nationen bestätigen das.
Die angespannte Lage im Nahen Osten beschäftigt auch den NATO-Gipfel, der am Abend im niederländischen Den Haag begonnen hat. Bis morgen beraten die Mitgliedstaaten über Krisen, Konflikte und die Zukunft des Militärbündnisses. Vor dem Gipfelstart hat Kanzler Merz im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Darin machte er noch einmal deutlich, Deutschland übernimmt mehr Verantwortung in der NATO.
Wir werden einen gerechten Anteil der Bündnisarbeit leisten und übernehmen. Das heißt, wir erfüllen die Fähigkeitsziele, auf die wir uns mit unseren Bündnispartnern verständigen. Auch deshalb haben wir vor wenigen Monaten hier im Haus unser Grundgesetz geändert. Wir werden die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas machen, wie es unsere Partner von uns zu Recht erwarten angesichts unserer Größe, unserer Leistungskraft, unserer geografischen Lage.
Doch nicht nur Deutschland will sein Militär aufrüsten, sondern die gesamte NATO. Begründet wird das mit der Bedrohung durch Russland. Auf dem NATO-Treffen sollen massive Ausgaben beschlossen werden. Damit kommt das Militärbündnis auch Forderungen von US-Präsident Trump nach. Der ist am Abend mit der Air Force One in Amsterdam gelandet und nun auf dem Weg nach Den Haag. Dort ist bereits Tina Hassel für uns. Was passiert beim NATO-Gipfel heute Abend?
Nun, die gesamte Dramaturgie ist auf Präsident Trump zugeschnitten, der in diesen Minuten im Schloss erwartet wird. Die Regierungschefs treffen sich hier zum royalen Dinner. Hier ist auch der ukrainische Präsident Zelensky mit dabei, anders als bei der Arbeitssitzung morgen. Strategische Debatten sind da nicht geplant, nur eine Arbeitsrunde und eine kurze Schlusserklärung mit der zentralen Botschaft. Die Bündnispartner sind bereit, 5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Das tue man nicht, um Trump bei Laune zu halten, hatten Kanzler Merz und NATO-Generalsekretär Rutte beteuert. Aber in einer privaten SMS lobte Rutte den US-Präsidenten dann überschwänglich. Nur er habe erreicht, was vor ihm kein US-Präsident erreicht habe, nämlich dass so viel Geld für Verteidigung ausgeben wird. Dass Trump diese private SMS dann veröffentlicht, war nicht geplant. Und Rutte sah sich kurz am Abend noch gezwungen, improvisiert vor die Kameras zu gehen und sich zu erklären. Man könne dem Präsidenten ja auch mal Danke sagen, aber ungewöhnlich ist das Ganze schon.
Und was wollen die Europäer erreichen?
Nun, das zentrale Ziel dieses Gipfels ist es, die USA, den wichtigsten Verbündeten, möglichst verlässlich an Bord zu halten. Der Plan, die NATO-Partner rüsten auf, und im Gegenzug bekennt sich Präsident Trump dann in der Schlusserklärung felsenfest zur Beistandspflicht, also zum entscheidenden Artikel 5, der ja besagt, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Um das zu erreichen, werden wichtige Themen wie zum Beispiel die Unterstützung der Ukraine eher an den Rand gedrängt. Aber morgen soll es zumindest ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Zelensky geben.
Dankeschön, Tina Hassel in Den Haag. Unterstützung für Finanzminister Klingbeil heute im Bundeskabinett. Dort sind seine Haushaltsentwürfe für dieses und das nächste Jahr beschlossen worden. Mit geplanten Rekordschulden in Höhe von 170 Milliarden Euro hat Klingbeil jetzt einiges vor. Die Ausgaben für Verteidigung sollen bis 2029 verdreifacht und die Infrastruktur umfassend modernisiert werden. Außerdem will die Bundesregierung die Wirtschaft mit einem Entlastungspaket, dem sogenannten Investitionsbooster, wieder ankurbeln. Doch diese geplanten Erleichterungen für die Wirtschaft bedeuten für Länder und Kommunen Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Nach langer Diskussion haben sich Bund und Länder jetzt geeinigt, wie das ausgeglichen werden soll. Danach federt der Bund die Verluste bei den Kommunen bis 2029 vollständig ab, bei den Ländern zumindest teilweise. Für klamme Städte wie Karlsruhe ist die Lage ohnehin sehr schwierig.
Leere Bühnen in fast jeder zweiten Karlsruher Kultureinrichtung, das befürchtet Daniela Kreiner vom Sandkorntheater. Denn die Stadt spart allein 700.000 Euro bei Kultur. Mit bitteren Folgen, die über Theater und Kunst hinausgehen.
Hart ist auch, dass die Projektfördermittel der Stadt Karlsruhe gekürzt werden sollen, weil wir da doch auch unsere ganzen sozialen Projekte mit bestreiten. Also sprich Jugendclub, die Spinner, inklusives Theater, Seniorentheater. Das alles wird dann abgespeckt oder findet nicht mehr statt.
15 Millionen Euro streicht Karlsruhe aus dem Haushalt, knapp 1% des Gesamtetats. Heißt konkret weniger Schulsozialarbeit, Bäder schließen früher und beim Umweltschutz wird auch gekürzt. Bundesweit klagen immer mehr Kommunen über Geldnot. In der Finanzumfrage des Deutschen Städtetags bezeichnet rund ein Drittel der Städte die Haushaltslage der vergangenen 5 Jahre als schlecht oder sehr schlecht. Für 2025 dagegen sind es 86%. Gründe seien mehr Aufgaben und höhere Personalausgaben. Immerhin ist seit heute klar, die Bundesregierung gleicht die Steuerausfälle ihres geplanten Investitionsboosters aus. Langfristig ist das Karlsruhes Oberbürgermeister zu wenig.
Das mündet ja in der Forderung, dass neben allen in Diskussionen über Investitionsbooster und Sonderprogramme wir vor allem eine grundlegende Reform der Finanzierung der Kommunen brauchen.
Vor allem müsse sich der Bund stärker an Kosten für öffentlichen Nahverkehr und Integration Geflüchteter beteiligen. Sonst drohen noch härtere Sparmaßnahmen.
Im vergangenen Sommer hatte das Innenministerium das rechtsextreme Magazin Kompakt verboten. Die Begründung? Das Blatt verbreite verfassungsfeindliche Inhalte. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht das Verbot aufgehoben. Kompakt darf weiter erscheinen. Das Gericht sagt, die Meinungs- und Pressefreiheit gilt auch für die Feinde der Freiheit. Für das Innenministerium ist die Entscheidung eine Schlappe. Die Macher des rechtsextremen Magazins jubeln.
Nach 2 Wochen Beratung fällt das Bundesverwaltungsgericht heute Vormittag in Leipzig sein Urteil. Jürgen Elsässers rechtsextremes Kompaktmagazin darf weiter erscheinen. Und das, obwohl das Gericht durchaus verfassungsfeindliche Äußerungen zur Migration oder geschichtsrevisionistische Inhalte feststellen konnte.
Das Grundgesetz garantiert jedoch im Vertrauen auf die Kraft des freien gesellschaftlichen Diskurses selbst den Feinden der Freiheit die Meinungs- und Pressefreiheit.
Damit kassiert das Gericht endgültig das im Sommer 2024 erlassene Verbot der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Kompaktchef Elsässer hatte dagegen geklagt. Im Eilverfahren wurde das Verbot damals kurz darauf vorläufig ausgesetzt. Heute wird dann final das Verbot aufgehoben.
Die Begründung des Gerichts, die ist kein Gütesiegel für das Magazin. Denn bestimmte Aussagen zum Thema Migration richten sich klar gegen die Menschenwürde. Aber weil die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, reicht es hier noch nicht für das härteste Mittel, das Verbot des gesamten Magazins.
Elsässer verbucht das Urteil dagegen als Erfolg.
Wir machen mit Vollgas weiter. Wir sind die stärkste Stimme der Opposition. Und man wird jetzt noch mehr von uns hören.
2010 erschien die erste Ausgabe des monatlichen Kompaktmagazins. Heute liegt die Auflage nach Gerichtsangaben bei 40.000 Exemplaren. Bei YouTube hat Kompakt TV über 500.000 Abonnenten. Bereits 2021 stufte der Verfassungsschutz die Kompakt Medien GmbH als gesichert rechtsextremistische Vereinigung ein. Das Bundesinnenministerium reagierte heute nur schriftlich. Es respektiere die Entscheidung und werde die Urteilsbegründung sorgfältig auswerten.
Auf die Hitze des Wochenendes folgte Ciros, so heißt das Sturmtief, das gestern über Berlin und Brandenburg hinweggefegt ist, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 108 Kilometern pro Stunde. Der Verkehr auf Straßen und Schienen stand still, zahlreiche Bäume stürzten um. Eine Frau kam bei dem Unwetter ums Leben, mehrere Menschen wurden schwer verletzt.
Auch dieses Auto im Norden Berlins hat es erwischt. Die Feuerwehr in der Hauptstadt rückte wegen der Unwetterschäden mehr als 750 Mal aus, bis in die Morgenstunden.
Wir waren mit allen verfügbaren Ressourcen auf den Straßen in Berlin unterwegs. Die Freiwillige Feuerwehr war mit allen Feuerwachen, die sie zur Verfügung hatte, in Dienst gestellt.
Kurz, aber heftig war das Unwetter über die Hauptstadt gezogen. Eine Frau starb in ihrem Auto durch einen umgestürzten Baum. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Die S-Bahn konnte stundenlang nicht fahren. Der Sturm traf auch Brandenburgs Hauptstadt Potsdam. Die Sturmböen erreichten in der Spitze bis zu 108 Kilometer pro Stunde.
Das konnte man schon erwarten. Wir hatten auch am Tag zuvor schon darauf hingewiesen, dass orkanartige Böen möglich sind. Wo es genau passiert, ist immer schwer zu sagen.
Es bleibe weiterhin sehr windig in der Region, warnt der Deutsche Wetterdienst. In den kommenden Tagen könne es neue Schauer und Gewitter geben, durchaus mit Unwetterpotenzial.
Und wie es im ganzen Land mit dem Wetter weitergeht, wir schauen auf unsere Vorhersage.
Heiße Luft aus Nordafrika sorgt morgen im Süden Deutschlands für eine große Wärmebelastung. Heute Nacht gibt es im Norden noch oft dichte Wolken und gebietsweise Regen. Südlich des Mains ist es sternenklar und morgen von Beginn an sonnig. Am Nachmittag ziehen aus Südwesten Schleierwolken auf. Dann kann sich im Norden die Sonne immer besser durchsetzen. Heute Nacht 19 Grad entlang des Rheins bis 12 Grad auf der Schwäbischen Alb. Morgen im Norden 19 bis 26, nach Süden hin 31 bis 36 Grad. Am Donnerstag mehr Wolken als Sonne, dabei von Westen her Regen, Schauer, zum Teil auch kräftige Gewitter. Am Freitag in der Osthälfte noch ein paar Schauer, sonst wird es wieder freundlicher. Samstag im Süden sonnig, in der Nordhälfte auch dichte Wolken, aber meist trocken.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer fragen, ob das königliche Festessen zum Auftakt des NATO-Gipfels die Bündnispartner einander näher bringt. Außerdem zeigen wir, wie zukünftige Grillmeister die neue Vielfalt am Rost zelebrieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.